Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der Sondergesandte für Syrien, Kofi Annan, rapportiert dem Sicherheitsrat offenbar vor allem seine Ratlosigkeit. Dann Jagd auf amerikanische Steuersünder, was den Schweizer Banken noch blühen könnte und nicht nur ihnen.
Sinn und Zweck dieses ganzen Agreements ist, dass die USA ihre Steuerpflichtigen, die irgendwo auf der Welt verteilt sein können, erfassen können. Und zu diesem Zweck möchten sie alle Finanzinstitutionen in der Welt in einen Vertrag einladen. Und dieser Vertrag besagt im Prinzip, dass ich diese US-Person identifizieren und melden muss.
Und schließlich?
Wir wussten nicht, dass wir 68er waren. Wir haben einfach gedacht, die Welt liegt uns zu Füßen und die werden wir verändern.
Als die europäische Jugendrevolte in der Berner Münstergasse ankam. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Kofi Annan war heute in Genf, um von dort per Videoleitung den Sicherheitsrat zu unterrichten über seine Mission in Syrien. Der Sondergesandte von UNO und Arabischer Liga trat danach vor die Medien und äußerte eindringliche Appelle, hielt sich aber sonst bedeckt. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Die Sorge über Syrien sei derart groß, weil die Krise dort Auswirkungen auf die ganze Region haben könne, sagte der Sondergesandte Kofi Annan heute in Genf vor den Medien.
Their concern goes beyond Syria itself because a crisis can have serious impact for the whole region if it's not handled effectively.
Es müsse deshalb weiter nach einem Ausweg aus der Krise gesucht werden, um die Kämpfe in Syrien, die auch heute in Homs und anderen Städten weitergingen, zu beenden. Allerdings sprach Kofi Annan nicht davon, eine zweite Beobachtermission ins Land zu schicken, aber
I will be sending a team in this weekend to pursue the discussions and the proposals we left on the table.
Er werde seine Leute am Wochenende erneut nach Syrien schicken, damit seine Vorschläge für eine Lösung der Krise noch einmal diskutiert würden und damit der Dialog zwischen dem Assad-Regime und der Opposition beginnen könne und Zugang für die humanitären Helfer gewährleistet sei. Die Gewalt in der Region müsse dringend gestoppt werden, sagte Annan.
The first objective is for all of us to try and stop the violence, the human rights abuses. And the killings.
Diplomaten zufolge ist die Beurteilung des früheren UNO-Generalsekretärs entscheidend für einen erneuten Anlauf der USA und ihre Verbündeten, Russland und China im UNO-Sicherheitsrat auf ihre Seite zu ziehen.
Welche Perspektiven öffnet die Annan-Mission? Einschätzungen unserer Nahost-Korrespondentin gleich nach den Nachrichten mit Jonathan Fisch.
Im Wallis haben die Behörden weitere Angaben zur möglichen Ursache des Busunglücks gemacht. Der Fahrer hatte demnach weder Herzprobleme noch Alkohol im Blut. Auch war er nicht zu schnell unterwegs. Man verfolge zwei Thesen, technisches Versagen und menschliches Versagen. Laut dem Untersuchungsrichter gibt es außerdem keine Zeugen, die gesehen hätten, dass der Chauffeur mit einer DVD hantiert habe. In Belgien, in den Niederlanden und in der Schweiz haben viele Menschen der Opfer des Busunglücks im Wallis gedacht. In Belgien, das Land hat am meisten Opfer zu beklagen, fand eine Schweigeminute statt und die Kirchenglocken läuteten. Inzwischen wurde auch Kritik an den Medien laut. In Belgien veröffentlichten mehrere Zeitungen die Fotos der getöteten und verletzten Opfer. Das gehe zu weit, sagte die flämische Medienministerin. In der Schweiz kritisierte der Präsident des Presserats die Boulevardzeitung Blick. Das Blatt zeigte unter anderem ein Mädchen auf dem Titelbild, das zu den Todesopfern gehört. Das Schweizer Außendepartement hat die Entführung einer Schweizerin in Jemen bestätigt. Man bemühe sich um die Freilassung der Frau. Es hätten bereits erste Kontakte zu den jemenitischen Behörden stattgefunden, hieß es in Bern. Laut dem jemenitischen Innenministerium haben bewaffnete Männer die Frau in der Hafenstadt Hodeida verschleppt. Das Außendepartement in Bern warnt davor, nach Jemen zu reisen. Die spanische Regierung schließt 24 Staatsbetriebe. 13 weitere Staatsbetriebe würden rascher aufgelöst als geplant, sagte Vizeministerpräsidentin Sáenz de Santa Maria vor den Medien in Madrid. Aus 8 weiteren Unternehmen werde sich der Staat zurückziehen. Mit diesen Maßnahmen will die spanische Regierung das ausufernde Staatsdefizit senken. Griechenland macht Fortschritte bei der Umsetzung der Sparmaßnahmen. Das meldet die sogenannte Task Force Griechenland, die von der EU eingesetzt worden ist. Namentlich beim Eintreiben von Steuern gehe es vorwärts. 1 Milliarde Euro habe die griechische Regierung letztes Jahr eingenommen, von den 8 Milliarden insgesamt, die als eintreibbar gelten. Für den EU-Ausschuss ist klar, in den nächsten Jahren gehe es darum, dass die griechische Wirtschaft wieder wachse und Arbeitsplätze geschaffen würden. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein türkischer Helikopter der internationalen Schutztruppe ISAF in ein Wohnhaus abgestürzt. Dabei sind mindestens 12 türkische Soldaten und 2 Zivilisten ums Leben gekommen, wie das türkische Militär bestätigte. Zur Absturzursache hieß es in der Türkei, der Helikopter habe ein technisches Problem gehabt. Im letzten Jahr wurden so viele Güter wie noch nie auf der Schiene durch die Alpen transportiert, fast 26 Millionen Tonnen. Auf Straße und Schiene zusammen wurden 40 Millionen Tonnen Güter durch die Alpen transportiert. Auch das ist ein Rekord, wie das Verkehrsdepartement UVEC mitteilt. Zwar stieg der Anteil der Schiene auf fast 64%. Mit 1,25 Millionen Lastwagenfahrten durch die Alpen wurde das Verlagerungsziel 2011 von 1 Million aber deutlich verfehlt. Der Schweizer Skispringer Simon Ammann ist beim Skifliegen im slowenischen Planica Zweiter geworden. Sieger wurde der Einheimische Robert Kranjec. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.341 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index unverändert bei 13.253 Punkten. Der Euro wird zu 1.2066 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,58 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es im Norden oft sonnig, zeitweise hat es dichtere Wolken. Im Süden ist es nur noch zum Teil sonnig und mit einzelnen Schauern. Die Temperatur erreicht 15 bis 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Syrien, wie viel oder wie wenig der Sondergesandte bisher erreicht hat. Busunfall im Wallis, Bilder von toten Kindern abdrucken, darf man das? Geiselnahme als Geschäft in Jemen, dann. Seit der Finanzkrise sprechen wir nicht mehr von Arbeitslosigkeit, sondern von echter Armut, sagt der Lehrer aus Piräus. Wir haben die Reportage aus Griechenland. Außerdem automatischer Informationsaustausch. Die USA wollen künftig uneingeschränkte Einsicht in sämtliche Konten ihrer Steuerpflichtigen. Und Berses erste Session. Der neue Innenminister hatte noch wenig zu tun, aber er machte es mit Profil. Einen Friedensnobelpreis hat Kofi Annan schon erhalten. Wenn er es schafft, aus der syrischen Krise irgendeinen Ausweg zu finden, dann hat er locker einen zweiten verdient. Das sagten manche Beobachter, als Annan den schwierigen Job als Sondergesandter für Syrien übernahm. Nun hat er dem Sicherheitsrat zum ersten Mal rapportiert, zugeschaltet für eine Einschätzung unsere Nahost-Korrespondentin. Kofi Annan gab sich zwar hoffnungsvoll, aber in der Sache Irin Meyer scheint Annan in Damaskus bisher eher weniger erreicht zu haben.
Man muss es klar sagen, er hat gar nichts erreicht bisher. Das Einzige, was er erreicht hat, ist, dass seine Mission begonnen hat. Gegenüber den Medien in Genf gab er sich sehr diplomatisch zuversichtlich, aber es heißt, dem UNO-Sicherheitsrat in New York in seiner Videoschaltung habe direkt gesagt, die Antworten auf seine Forderungen seien in Damaskus sehr enttäuschend ausgefallen.
Aber immerhin, ein Team will Annan doch nach Damaskus schicken. Worum geht es da?
Ja, er will ein Team schicken, aber der Anspruch ist sehr bescheiden. Es geht in erster Linie nur darum, dass die begonnenen Gespräche mit dem syrischen Regime nicht abbrechen. Also die Leute von Annan, seine Delegierten, sollen diese Verhandlungen weiterführen. Zuallererst soll jetzt natürlich erreicht werden, dass das Regime einwilligt, dass die humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Und dann, je nachdem, soll eine Dynamik in Gang gesetzt werden, damit man auch über einen Waffenstillstand sprechen kann und mehr.
Eben erklärtes Ziel von Annan war ja von Anfang an, dass so ein humanitärer, aber auch ein politischer Dialog einerseits zustande kommt, vor allem aber zuerst einmal dieser Waffenstillstand. Aber davon ist weiterhin nicht die Rede.
Doch, die Rede ist schon davon, aber eben nur in Form der Forderung. Und Annan hat betont, es ist und bleibe seine erste Priorität, eine Waffenruhe zu erreichen, aber er kann dies eben nur erreichen oder aushandeln, wenn er eine maximale internationale Unterstützung hat. Und da hat er appelliert an den UNO-Sicherheitsrat, er müsse mit einer Stimme sprechen, nur so bewege sich am Ende das Assad-Regime. Neu ist ja in dieser Mission, dass Kofi Annan nun die Russen und die Chinesen in seinem Boot hat, die bisher die UNO-Resolution blockiert haben mit ihrem Veto. Sie sind einverstanden mit dem Kurs von Annan, weil er auf eine rein politische Lösung setzt und nicht mehr ausdrücklich den Rücktritt von Assad fordert. Aber das Problem ist nun eben, dass er auch das andere Lager in sein Boot holen muss, die Amerikaner, die Europäer, arabische Staaten, und er muss die gespaltene Opposition ebenfalls zur Unterstützung bringen.
Auch die Türkei hat sich heute eingeschaltet, der große Nachbar im Norden von Syrien also. Und die Türkei ruft nun ganz offiziell alle ihre Staatsbürger auf, Syrien sofort zu verlassen wegen erheblicher Sicherheitsrisiken, wie sie sagt. Warum jetzt?
Weil die Regierung Erdogan intern immer stärker unter Druck kommt. Die türkische Bevölkerung ist unruhig, weil immer mehr Flüchtlinge aus Syrien kommen. Und jetzt wurden auch noch zwei türkische Journalisten festgenommen vom Regime. Sie waren ohne Visum nach Syrien eingereist. Das alles bedeutet, dass die türkisch-syrischen Beziehungen sich noch mehr verschlechtert haben in den letzten Tagen.
Und gleichzeitig kam aus der Türkei ja der Vorschlag einer Pufferzone innerhalb Syriens oder beidseits der Grenze. Ist das denn realistisch?
Nein, das ist nicht realistisch. Die Türkei wird zumindest in absehbarer Zeit keine solche Schutz- oder Pufferzone errichten. Sie wird es schon gar nicht alleine tun. Sie müsste dafür ein UNO-Mandat haben oder zumindest ein Mandat der Arabischen Liga und die Unterstützung der USA. Denn eine solche Schutzzone bedeutet eine ausländische Intervention. Das ginge nicht ohne Truppen. Und in den Augen des Assad-Regimes wäre es eine Kriegserklärung, ein kriegerischer Akt. Und die türkische Regierung weiß sehr wohl, wie stark die syrische Armee immer noch ist.
Aber es überschreiten ja offenbar hunderte Flüchtlinge pro Tag die Grenze zur Türkei.
Ja, es kommen immer mehr Flüchtlinge in die Türkei. Man schätzt im Moment, dass es total etwa 15.000 sind. Damit kann die Türkei umgehen. Aber wenn sich die Zahl dramatisch erhöhen würde, nach Kämpfen oder nach Bombardierungen an der Grenze, bekäme die Türkei ein Problem. Insgesamt sind etwa 35.000 Syrerinnen und Syrer in die Nachbarländer geflüchtet, also auch in den Libanon oder nach Jordanien. Aber der ganz große Teil wird innerhalb des eigenen Landes, also in Syrien, vertrieben. Und das sind laut Zahlen des syrischen Roten Halbmondes etwa 200.000 Menschen.
Einschätzungen unserer Nahost-Korrespondentin. Besten Dank, Irin Meyer. In Belgien haben die Menschen heute Vormittag in aller Stille der Kinder gedacht, die beim Car-Unfall im Wallis ums Leben kamen. Was die Ursache des tragischen Unfalls war, darüber kursieren viele Gerüchte und Mutmaßungen. Die Walliser Untersuchungsbehörden haben nun die Videoaufnahmen aus dem Tunnel bei Siders analysiert. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guttersohn.
Die Walliser Polizei hat alle Gerüchte, die in den letzten Tagen entstanden sind, dementiert. Der Oberstaatsanwalt Olivier Elsig hat an der heutigen Medienkonferenz gesagt, dass kein Kind ausgesagt habe, dass der Fahrer vor dem Unfall mit dem DVD-Gerät hantiert habe.
Que je n'ai à ce jour au dossier aucun témoignage d'un enfant ou d'une personne qui aurait vu le chauffeur manipuler un DVD ou quel que soit ou quoi que ce soit d'autre.
Die Autopsie des Fahrers habe ergeben, dass er nicht alkoholisiert war und anscheinend auch nicht an einem Herzproblem gelitten habe. Die Untersuchungen seien aber noch in Gang. Zurzeit verfolge man zwei Thesen. Erstens technisches Versagen, zweitens menschliches Versagen. Florence Renkli von den Walliser Spitälern hat gesagt, dass von den 24 verletzten Kindern bereits 20 hätten heimgebracht werden können. Das Kind, das im Inselspital liege, sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Nicht außer Lebensgefahr sind die drei Mädchen, die momentan im Lausanner Unispital im Schüf liegen. Sie hätten mehrfache Brüche und schwere Hirnerschütterungen erlitten. Eines der drei Mädchen sei aber heute aus dem künstlichen Koma erwacht und sei bei vollem Bewusstsein. Die anderen zwei Mädchen bleiben aber weiterhin in künstlichem Koma.
Die Medienberichterstattung über tragische Unglücksfälle gerät schnell an heikle Grenzen. Wer heute die Boulevardzeitung Blick in Händen hielt, sah vor allem eins, ein lachendes Kind im Großformat, eines der Opfer des K-Unfalls im Wallis. Solche Bilder dürfen nicht gezeigt werden, kritisiert die belgische Regierung, aber auch der Schweizer Presserat, Medienredaktor Salvador Atasoy.
Die Empörung ist gross, vor allem online. Im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter beispielsweise ist die Rede von einer medienethischen Entgleisung, von Grenzen, die überschritten wurden und unehrlichem Journalismus. Die Zeitung Blick zeigt heute nicht nur ein lachendes, nun aber verstorbenes Kind im Großformat auf der Titelseite, sondern auf Seite 3 auch noch 11 weitere Kinder. Das sei mehr als fragwürdig, sagt Dominik von Burg, Präsident des Schweizer Presserates, der die Empörung der Internetnutzer teilt.
Es geht da meiner Meinung nach nur darum, die Emotionen zu schüren. Ich sehe einfach nicht ein, was da der Informationswert dieser Porträts ist. Und ich nehme an, die Familien sind nicht befragt worden und haben ihr Einverständnis nicht gegeben.
Auflage machen mit Verstorbenen und das möglicherweise ohne Einwilligung der Eltern, so von Burg. Bei der Ringier AG, welche den Blick herausgibt, will sich niemand zu diesen Vorwürfen äußern. In der Realität bleibt dem Boulevardjournalisten jedoch tatsächlich kaum Zeit, in solchen Fällen die Angehörigen zu kontaktieren und von jedem Einzelnen eine Einwilligung einzuholen, wie es korrekt und auch üblich wäre. Es ist daher nicht das erste Mal, dass der Presserat die Arbeitsmethoden von Blickjournalisten in Frage stellt. Allein im vergangenen Jahr betraf rund ein Siebtel aller Beschwerden beim Presserat den Blick am Abend oder Blick online. Und nun könnte also eine weitere Rüge hinzukommen. Denn der aktuelle Fall ist nicht nur aus ethischer, sondern vor allem auch aus rechtlicher Sicht ein Problem, wie der auf Medienrecht spezialisierte Rechtsanwalt Bruno Glaus stellvertretend für andere Experten sagt.
Es ist unter dem Aspekt Pietätsschutz, Schutz der Gefühlssphäre der Angehörigen zu den Verstorbenen problematisch und weniger unter dem Aspekt des Selbstbestimmungsrechts. Verletzt ist hier die Pietät, die Gefühlsebene der Angehörigen, soweit die Angehörigen tatsächlich entsprechend empfinden und reagieren.
Ob die belgischen Angehörigen sich gegen die Veröffentlichung der Bilder im Blick oder gegen die bereits gestern Abend in der Gratiszeitung Blick am Abend veröffentlichten Fotos, welche die Kinder beim Skifahren zeigt, wehren werden, wird sich zeigen. In der Schweiz wiederum könnte der Presserat von sich aus aktiv werden und eine Rüge aussprechen. Rechtlich bindende Konsequenzen hätte diese allerdings nicht. Zugespielt wurden die Bilder dem Blick offenbar von belgischen Partnermedien, welche die Bilder bereits gestern publiziert hatten. Und auch diese stehen massiv in der Kritik. Die für Medien zuständige flämische Ministerin Ingrid Lieten sprach von Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Offenbar stammt zumindest ein Teil der Bilder aus Online-Tagebüchern der Schule und dieser Blog war nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht.
Jemen ist durchzogen von Stammesrivalitäten und politischen Wirren, nicht erst seit dem arabischen Frühling. Der Staat im Süden der arabischen Halbinsel gilt als überaus gefährliches Terrain. Und dort wurde, wie gehört, heute eine Schweizer Lehrerin entführt. Sie soll in einer Sprachschule in der Stadt Hudaydah am Roten Meer gearbeitet haben. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger verfolgt die Entwicklung in Jemen und kennt das Land von mehreren Reisen. Ich habe ihn gefragt, ist der Ort der Entführung, diese Küstenstadt Hudaydah, besonders gefährlich?
Nein, das kann man bisher nicht sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt im Jemen mittlerweile keinen Ort mehr, der wirklich sicher ist. Auch nicht die Hauptstadt Sanaa, auch nicht die große Hafenstadt im Süden Aden. Der Staat kontrolliert immer geringere Teile des Landes. In weiten Teilen des Landes gibt es überhaupt kein staatliches Machtmonopol mehr. Und dann kommt hinzu, dass die Schweizer Geisel sich ja laut jemenitischen Regierungskreisen gar nicht mehr in Hudaydah oder der Umgebung der Stadt aufhalten soll, sondern dass sie von den Entführern verschleppt wurde, durch mehrere Provinzen hindurch in die jemenitische Südprovinz Shabwa. Und Jabwa nun wiederum ist eine ausgesprochen gefährliche Provinz geworden in den letzten Monaten. Es ist nämlich eine der Hochburgen von Al-Qaida, auch einer der Orte, wo sich Al-Qaida noch stärker festkrallen will. Und das ist natürlich für die Geiselnahme in diesem Fall oder für die Lösung dieses Geiseldramas zusätzlich problematisch.
Eben gibt es in diesen Regionen, in denen sich das Terrornetzwerk Al-Qaida festkrallt, überhaupt Ansprechpartner für die Behörden?
Es gibt kaum noch offizielle Kanäle, die man nutzen konnte. Es gibt ja in diesen Regionen, in diesen Städten keine funktionierenden Stadt- und Lokal- und Regionalbehörden mehr. Es gibt eben eigentlich keine Strukturen mehr, die wirklich direkt von Sanaa, von der Hauptstadt aus kontrolliert werden. Auf der anderen Seite ist Jemen eine Stammesgesellschaft, wo man immer irgendwelche Kontakte eben über Stämme, über solche Bekanntschaften einschalten, nutzen kann. Zum Teil beispielsweise auch über Stammesführer im Jemen, die Al-Qaida nahestehen, die Sympathien für das Terrornetzwerk empfinden, die aber wiederum auch zu den Sicherheitskräften im Land inoffizielle Kontakte haben. Nur dauert es natürlich über solche Kontakte länger und ist umständlicher, etwas zu erreichen.
Aus Pakistan wissen wir, dass Geiseln auch eine Art Handelsware werden können und weitergereicht werden von einer Gruppe zur anderen. Ist das in Jemen ähnlich?
Das ist im Jemen sehr ähnlich. Das ist durchaus vergleichbar mit der Situation in Pakistan. Oft bleiben die Entführten nicht sehr lange in den Händen ihrer ursprünglichen Entführer. Sie werden weiter verhökert gegen irgendwelche Gegenleistungen, oft materielle Gegenleistungen, Geld natürlich. Wenn beispielsweise in diesem Fall, wo man befürchtet, dass die Geiselnehmer Angehörige aus dem Gefängnis herauspressen wollen als Gegenleistung, Angehörige, die Al-Qaida-Leute sein sollen. Wenn sie dieses Ziel nicht erreichen, werden sie vielleicht auf ein anderes Ziel ausweichen oder werden die Geisel jemandem geben, der bloß, sage ich mal, materielle Ziele erreichen will. Also das ist in der Tat so. Geiseln sind auch im Jemen Handelsware, eine sehr wertvolle Handelsware, muss man sagen.
Was sind die Erfahrungswerte? Kommen Geiseln im Jemen in der Regel wieder frei?
In der Regel ist das so. Es gab ja im Jemen in den vergangenen Jahren über 200 Geiseln. Die allermeisten kamen wieder frei. Die allermeisten wurden auch gut behandelt während ihrer Geiselhaft. Es gab allerdings von dieser Regel auch schon Ausnahmen. Also in Einzelfällen ist es schon vorgekommen, dass Geiseln umgekommen und getötet worden sind.
Die Behörden und nicht nur die schweizerischen warnen ja ausdrücklich vor Reisen nach Jemen. Ist es also ein Fehler, als Schweizer Sprachlehrerin in Jemen zu sein oder zu bleiben?
Man kennt natürlich im konkreten Fall den Hintergrund nicht. Man weiß beispielsweise nicht, ob diese Frau bereits schon lange in Hodeida lebte, möglicherweise integriert war, vielleicht gar familiäre Beziehungen hatte. Wenn das der Fall ist, hätte man natürlich ein gewisses Verständnis dafür, dass sie weiterhin dort leben wollte. Fahrlässig wäre es hingegen, wenn sie im letzten Jahr eingereist sind, nachdem fast alle Außenministerien vor Reisen im Jemen warnen. Und es ist ja nun eine Tatsache, vor der man die Augen nicht mehr verschließen kann. Zu den traditionellen Geiselnahmen im Jemen, wo es eben um Geld geht, kommen im Land die Bürgerkriegswirren, die Bürgerkriegsgewalt hinzu und der wachsende Al-Qaida-Aktivismus im Land. Also Jemen ist zu einem der gefährlichsten Länder der Welt geworden und es ist schon ausgesprochen risikoreich, wenn man jetzt als Westen noch in dieses Land einreist.
Sagt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Jeder fünfte Grieche hat keine Stelle mehr. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Wirtschaftsleistung bricht ein. Der harte Sparkurs von EU und Regierung zeigen Folgen. Ganze Bevölkerungsschichten gleiten ab ins Elend. Betroffen sind auch die Jüngsten. Seit Monaten schlagen Lehrer- und Elternverbände Alarm, weil Kinder und Jugendliche schlecht oder kaum ernährt zum Unterricht erscheinen. Massimo Agostinis war in Piräus und hat eine Schule im Arbeiterquartier Gerazzini besucht.
Auf dem Pausenplatz spielen nur wenige Kinder, Jugendliche sind keine zu sehen. Der Unterricht ist noch voll im Gang. Das Schulhaus liegt im Gerazzini-Quartier in der Hafenstadt Piräus, rund 10 Kilometer von Athen entfernt. In diesem Quartier leben viele Arbeiter und einfache Angestellte. Die Gegend wirkt nicht verkommen, das Schulhaus ist sauber. Doch die Arbeitslosenquote in Gerazzini ist hoch, über 20%. In diesem Schulhaus, sagt Lea Stelios Fokanios, fallen Schülerinnen und Schüler immer wieder von den Stühlen, vor Hunger.
In Seit 3 Jahren steigt die Arbeitslosigkeit stark an. Seit einem Jahr sprechen wir nicht mehr von Arbeitslosigkeit. Das verschleiert die Realität. Jetzt herrscht Armut. Es kommen Kinder zur Schule, die weder gefrühstückt noch etwas dabei haben, um Mittag zu essen. Stelios Fokanios hat im Laufe der Zeit ein Auge für diese kritischen Fälle entwickelt. Sie sind blass, müde, sie haben selten ein Pausenbrot dabei. Im Unterricht sind sie unkonzentriert und fahrig, es wird ihnen schwindlig und hin und wieder fallen sie vor lauter Hunger in Ohnmacht. Da weiß ich, diese Familie hat kein Geld mehr. Das Phänomen der hungernden Schülerinnen und Schüler ist seit Monaten im Gespräch. Das staatliche Erziehungsministerium weiß seit vergangenem September Bescheid. Doch statt das Problem anzugehen, habe es zuerst die Lehrer- und Elternvereine vorgeladen, die darüber in den Medien berichtet hatten. Im Ministerium wollten sie wissen, warum wir uns an die Öffentlichkeit gewandt hatten. Sie sagten, unsere Geschichten seien ja gar nicht wahr. Aber da es immer wieder solche Berichte gab, gestand das Ministerium das Problem schließlich ein. Seit wenigen Tagen verteilt das Erziehungsministerium nun Pausenbrote an 11 Schulen in Athen und Umgebung. Aber es gibt hunderte von Schulen mit diesem Problem. Lehrerverbände beklagen, die Aktion des Erziehungsministeriums sei nur für die Kameras, da bald Wahlen seien. In Gerazzini haben sich Eltern und Lehrer organisiert, um den Schwächsten zu helfen. Aglaia Kefaloyanis gehört zu den Freiwilligen. Wenn ich in den Supermarkt gehe, kaufe ich einfach ein bisschen mehr ein als sonst, lege das, was wir nicht brauchen, auf die Seite und bringe die Esswaren regelmäßig in die Schule. In der Schule sorgen die Lehrer für die Verteilung des Essens. Die Kinder und Lehrer bringen 1, 2 oder 3 Pausenbrote mit. Alles wird auf einen Tisch gelegt. In der Pause können sich dann alle davon bedienen, Lehrer und Schüler. So fällt kaum auf, welches Kind nimmt und welches bringt. Klar ist, es sind immer mehr, die auf diese Hilfe angewiesen sind. 3 Jahre
μου ζητήσαν οι δάσκαλοι για ένα παιδάκι.
Als die Aktion begann, brachten meine 3 Kinder täglich je 1 Pausenbrot mehr in die Schule. Heute bringt jedes 7 Brote mit. Der griechische Lehrerverband schätzt, dass in den sozial schwachen Quartieren 10% der Schüler schlecht oder gar unterernährt sind, Tendenz stark steigend. Die Hilfe der Eltern und Lehrer in Gerazzini geht über die Essensverteilung hinaus. Stelios Fokanios. Wir haben Optiker organisiert, die den Schülern die Brillen gratis anfertigen. Wir haben ein Netz von Ärzten, die die Kinder kostenlos untersuchen. Eine Zeit lang haben wir den Ärmsten gar die neue Sondersteuer auf die Stromrechnung bezahlt. Das tun wir jetzt nicht mehr. Wir raten ihnen einfach, diese nicht zu bezahlen, da sie illegal ist. Aglaia Kefaloyanis sagt, noch könne sie es sich leisten, andere Kinder und Schüler zu unterstützen. Ihr Mann, ein Lkw-Fahrer, habe noch eine Stelle. Alles wird teurer wegen der vielen Sondersteuern. Das macht es schwieriger, weiterzuhelfen. Aber solange wir können, werden wir weitermachen. Wir müssen einfach solidarisch sein. Die Krise ist auch Thema im Schulunterricht. In fast allen Fächern wird in Gerazzini darüber diskutiert. In Mathematik rechnen die Schüler die beschlossenen Renten- und Gehaltskürzungen aus. Im Geschichtsunterricht wird darüber gerätselt, warum das Land so tief fallen konnte. Im Naturkundeunterricht lernen die Kinder, welche wild wachsenden Gemüse- und Obstsorten auch noch essbar sind. Die Jugendlichen im Schulhaus in Gerazzini wissen, dass ihre Zukunft unsicherer denn je ist.
Ich persönlich will etwas studieren, und etwas, was mir gefällt, aber es ist viel Zeit.
Ich möchte später das studieren, worauf ich Lust habe. Aber das wird nicht gehen. Ich werde wohl das lernen, das mir die Möglichkeit gibt, zu leben. Aber auch hier wird es wahrscheinlich so sein, dass ich etwas lerne, das mir dabei nicht hilft. Also werde ich mich wieder anpassen müssen, immer wieder.
Και ήθελα να πω ότι ίσως αν δεν περνούσαμε αυτή την κρίση, μπορεί να ζούσαμε σε μια...
Es ist wahrscheinlich gut, sind wir in diese Krise geraten. Vorher lebten wir in einer Scheinwelt. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Vielleicht entdecken wir neue Dinge, wie die Freiwilligenarbeit, die Hilfe für unsere Nachbarn und so. Und dann bricht es aus der Ältesten heraus.
Είμαστε αρκετές φορές στη Μωμένη, γιατί έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και...
Ich werde immer wieder wütend, auch auf die ältere Generation. Wir müssen etwas auslöffeln, wofür wir nicht verantwortlich sind. Lehrer Stelios Fokanios sagt beim Abschied: Im vergangenen Herbst, als die Krise so richtig losging und die Nachrichten voll waren mit Betriebsschließungen und Entlassungen, da waren die Schüler wie gelähmt. Es herrschte eine unglaubliche Schwere. Jetzt aber haben sie gelernt, damit umzugehen. Und sie wissen, dass die Armut auch in ihren Klassen ist. Vielleicht machen sie diese Erfahrung und die vielen gemeinsamen Aktionen und Initiativen hier ein ganz klein wenig solidarischer als meine Generation.
Massimo Agostinis aus Piräus. Die wirtschaftliche Rosskur in Griechenland, die Armut und die Rolle der Finanzmärkte, das ist auch Thema der Sendung International, morgen Samstag nach 9 Uhr auf DRS2 und am Sonntag nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Sie hören das Echo der Zeit vom Freitag. Weiter geht's hier mit einem Neuling mit Erfahrung im Bundeshaus und roter Nostalgie in der Berner Münstergasse. Zunächst aber Steuerstreit. Noch ist dieser Steuerstreit zwischen den Schweizer Banken mit den USA nicht gelöst und schon taucht ein neues Problem auf. Auf die Banken kommt ein bürokratisches Monster zu. Es heißt FATCA. FATCA bedeutet Foreign Account Tax Compliance Act und ist ein neues US-Gesetz. Es hat das Ziel, jeden steuerflüchtigen US-Bürger ausfindig zu machen auf der ganzen Welt. Und Banken rund um den Globus sollen dafür eingespannt werden. Auch jene hier bei uns. Thomas Oberer.
Raiffeisenplatz Nummer 4 in St. Gallen, der Hauptsitz der Schweizer Raiffeisengruppe. Dort sind Chefjurist Roland Schaub und sein Team seit Monaten mit der Einführung der FATCA-Regeln beschäftigt. Für Schaub ist klar, Raiffeisen kann nicht abseits stehen.
Wir wollen unseren Kunden ein breites Sortiment anbieten und das verlangt von uns, sobald wir irgendwo einen Bezug haben zur USA, und den hat man heute praktisch in jeder Bank, dass man da einfach gefordert ist, das System umzusetzen.
Der Druck ist in der Tat hoch und vor allem die USA lassen nicht mit sich diskutieren. Ab 2014 verlangt die US-Regierung uneingeschränkte Einsicht in alle Kontounterlagen von US-Kunden bei Banken und Versicherungen weltweit. Macht ein Kunde oder eine Bank nicht mit, dann wird eine happige Strafsteuer fällig von 30% auf alle Einkünfte aus US-Geschäften, Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufen. Hans-Joachim Jäger von der Beratungsfirma Ernst & Young erklärt, wie FATCA funktioniert.
Sinn und Zweck dieses ganzen Agreements ist, dass die USA ihre Steuerpflichtigen, die irgendwo auf der Welt verteilt sein können, erfassen können. Und zu diesem Zweck möchten sie alle Finanzinstitutionen in der Welt in einen Vertrag einladen. Und dieser Vertrag besagt im Prinzip, dass sich diese US-Personen identifizieren und melden muss.
Als US-Person gelten amerikanische Staatsbürger, US-Doppelbürger, Besitzer einer Green Card oder auch Personen, welche sich beruflich längere Zeit in den USA aufhalten. Rund 6 Millionen solcher US-Personen geben derzeit ihr Einkommen in Amerika nicht an, so die Schätzung der US-Steuerbehörden. Und diese sollen die Banken bis 2014 herausfiltern und melden. Derzeit arbeiten bei Raiffeisen gut ein Dutzend Personen an dem Projekt FATCA. Computerspezialisten, Juristen und Steuerexperten. Ähnlich sieht es bei den meisten Schweizer Banken aus.
Die Schweizer Banken sind hier jetzt mal im Quervergleich zu vielen anderen Ländern sehr gut aufgestellt. Sie haben Projektteams gebildet, sie haben sich Gedanken darüber gemacht, was FATCA für sie bedeutet. Und ich denke, dass die Schweiz alleine aufgrund der Erfahrungen, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, sicherlich eher gewillt sind, richtig zuzuhören und sich Gedanken darüber zu machen, was sie denn unter FATCA machen müssen.
Das kostet viel Geld. Allein in der Schweiz rechnet das Beratungsunternehmen KPMG mit einem Aufwand von gut 750 Millionen Franken. Für alle Banken weltweit schätzt man derzeit die FATCA-Kosten auf 20 bis 30 Milliarden Dollar. Doch die hohen Kosten sind nur das eine. Viel wichtiger ist, was die Schweizer Banken mit dem Mitmachen bei FATCA politisch auf sich nehmen. Sie sind bereit, das Bankgeheimnis gegenüber den USA zu opfern, sagt Martin Steger, bei der Bank Vontobel für das US-Geschäft zuständig.
Das Bankgeheimnis für amerikanische Kunden ist nach Einführung von FATCA passé. Das Bankgeheimnis wird es nicht mehr geben für Amerikaner.
Dies sei kein Problem, meint Steger. Im Gegenteil, mit FATCA als Begründung könne man von den Kunden verlangen, nur noch sauberes, sprich versteuertes Geld anzulegen.
Dieser Prozess, dass man eben jetzt mit Kunden spricht, dass die Kunden sich entsprechend dokumentieren, hilft uns als Finanzplatz, diesen Markt eben künftig sauber zu betreuen und eben auch in Richtung Weißgeldstrategie zu gehen.
Was hier so trocken daherkommt, ist nicht weniger als ein umfassender Paradigmenwechsel. Der viel kritisierte automatische Informationsaustausch wird Tatsache. Die Schweizer Banken werden zu einer Art verlängertem Arm der US-Steuerbehörden, räumt Roland Schaub von Raiffeisen ein.
Es ist natürlich so, dass wir durch die Datenlieferung in die Vereinigten Staaten ein Stück weit zum Gehilfen werden für, oder die Banken werden das für die amerikanischen Steuerbehörden. Was man einfach immer sich vor Augen halten muss, ist die Tatsache, dass es die Kunden sind, die die Steuerpflicht gegenüber den Behörden haben und die Banken hier eigentlich nur eine Rapportierungspflicht haben.
Die USA können diese dank ihrer finanzwirtschaftlichen Machtposition durchsetzen. Pikant ist, dass FATCA zwingt, was in der Schweizer Politik derzeit noch diskutiert wird. Eine totale Weißgeldstrategie. Wenigstens für US-Bürger und Personen mit Wohnsitz in den USA.
Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer berichtete. Mehr zu FATCA können Sie morgen in der Sendung Trend erfahren um 8.20 Uhr auf DRS1. Hobbypianist Alain Berset musste in dieser Frühlingssession erstmals zeigen, wie gut er auf der bundesrätlichen Klaviatur zu spielen vermag. Trotz einiger Misstöne, bis jetzt scheinen Parlamentarier und der neue Bundesrat zu harmonieren. Noch. Geraldine Eicher hat sich bei Gesundheitspolitikern umgehört.
8 Jahre lang saß Alain Berset im Ständerat. Man spüre, dass er ein Bundeshaus-Abitue sei, meint BDP-Nationalrat Lorenz Hess. Der neue Innenminister habe gute Auftritte gehabt, sowohl in der Kommission als auch im Parlament.
Was aufgefallen ist, ist, dass er gute Dossierkenntnis hat, dass er nur bedingt auf seine Mitstreiter aus den Bundesämtern angewiesen ist und oft selber das Geschäft bestreitet.
Und man merke, dass er sich akribisch in die einzelnen Themen einarbeite. Allerdings hätten viele Geschäfte in dieser Session noch nicht seine Handschrift getragen, sie seien noch von seinem liberalen Vorgänger eingefädelt worden. Doch schon bald werde Berset polarisieren. Kein Problem, findet Lorenz Hess.
Es ist immer gut, wenn klare Standpunkte seitens des Bundesrates erkennbar sind.
Wenig Freude an Alain Bersets politischem Profil hat SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi.
Er ist ganz klar auf der linken Seite positioniert und hat auch nie einen Hehl daraus gemacht. Die ersten Stellungnahmen vom BAG sind ganz eindeutig sozialdemokratisch geprägt, mehr sozialdemokratisch geprägt, als es in den letzten Jahren der Fall war.
Und die Entscheide von Alain Berset würden eigenartig anmuten, kritisiert Toni Bortoluzzi. So wolle Alain Berset etwa das Wachstum der Krankenkassenprämien eindämmen, es aber gleichzeitig Psychologen ermöglichen, mehr Kosten über die Krankenkassen abzurechnen.
Seine Entscheidungen sind widersprüchlich und geben eigentlich ein falsches Signal. Die Mehrheit im Parlament hat in den vergangenen Jahren nun ganz eindeutig in der Gesundheitspolitik eine wettbewerbliche Ausrichtung gesucht und mit dem neuen Bundesrat scheint dieser Weg schwieriger zu werden.
Dass es für das Parlament und den neuen Gesundheitsminister schwieriger werden könnte, gemeinsam Lösungen zu finden, hält auch CVP-Nationalrätin Ruth Humbel für möglich.
Das könnte natürlich Schwierigkeiten sein. Es ist natürlich auch etwas die Frage, wie offen ist er eben auch für diese klaren Signale auch des Parlaments, auch Wettbewerbselemente im Krankenversicherungsbereich einzubringen, wenn es vor allem auch um Qualitätsergebnisse geht.
Und SP-Nationalrätin Silvia Schenker schmunzelt über diese Bedenken. In der Gesundheitspolitik brauche es neue Lösungen und da könne man Alain Berset nicht vorwerfen, dass er innovativ sei.
Er ist jetzt nicht am linken Flügel der SP, der versucht einerseits unsere sozialdemokratischen Anliegen aufzunehmen, andererseits aber ist er reformwillig und ich bin überzeugt davon, dass man das in seinen Dossiers spüren wird.
Noch steht Alain Berset am Anfang des Hürdenlaufs. Politisch herausfordernd sind etwa die Revision der Invalidenversicherung und die nächste AHV-Revision. Da wünscht sich Silvia Schenker weniger Sparwille als früher.
Da erhoffe ich mir wirklich, dass es spürbar ist, dass es ein Sozialdemokrat ist, der dieses Departement leitet.
Für welche Wünsche aus dem Parlament Alain Berset Gehör hat, wird sich zeigen. Er selber machte kürzlich schon mal bei einem Gehörtest der SUVA mit, um für die Gefahren zu sensibilisieren, die am Arbeitsplatz entstehen können, wenn Mitarbeiter schlecht hören. Wie schätzt er sein eigenes Gehör ein, medizinisch und politisch?
Ich glaube, es geht gut, aber das ist auch wichtig in der Politik, wissen Sie, die Leute gut zu hören und nachher auch richtig zu entscheiden.
Der Buchmarkt ist im Umbruch. Die Buchpreisbindung ist seit letztem Wochenende definitiv Geschichte und die großen Handelsketten und das Internet machen den kleinen Buchläden das Leben schwer. Viele Buchhändler haben ihr Geschäft aufgegeben. Nicht so die Münstergass-Buchhandlung in Bern. Genau vor 40 Jahren hat Ulrich Ricklin in der Münstergasse die Buchhandlung gegründet. Damals kam der Geist der 68er Jugendunruhen in Bern an. Toni Koller über eine Berner Institution mit bewegter Geschichte.
Touristen, die zum Berner Münster pilgern, kaufen an der Münstergasse 33 auch schon mal eine Postkarte von der schönen Stadt und ahnen kaum, welch bewegte Geschichte sich in dieser unauffälligen Buchhandlung spiegelt. Hier treffen wir Ulrich Ricklin. 1972 als 20-Jähriger hat er den Laden eröffnet, damals unter dem Namen «Buchhandlung für Soziologie». Nicht, weil er nur soziologische Fachliteratur angeboten hätte.
Die Soziologie war die Wissenschaft an den Universitäten, die wirklich einschlug. Gesellschaft eigentlich das Stichwort, das interessierte mich, das interessierten aber auch Gleichaltrige, die ganze Szene. Deshalb waren wir dann sehr schnell so ein Kristallisationspunkt von politischer Engagierter und sogenannter Linker.
In Bern wirkte damals der Geist des Mai 68 nach. Die Jugend demonstrierte gegen US-Imperialismus, Militärdienstpflicht und unliebsame Hochschullehrer.
Wir wussten nicht, dass wir 68er waren. Wir haben einfach gedacht, die Welt liegt uns zu Füßen und die werden wir verändern.
Geistige Nahrung dafür lieferte Ulrich Ricklins Buchhandlung, nicht selten mit Raubdrucken.
Es waren Ausgaben, die sehr teuer waren. Adorno zum Beispiel oder Benjamin. Man setzte die Verlage so unter Druck, wir machen einen illegalen oder sozialisierten Druck oder ihr kommt mit den Preisen runter.
Ein Drittel Belletristik und zwei Drittel politische Sachbücher standen in den einfachen Regalen und zahllose Zeitschriften.
Wir hatten 70, 80 verschiedene Publikationen, Graswurzelrevolution zum Beispiel hieß das eine, oder die Bresche der Trotzkisten war wichtig, die PDA mit dem Vorwärts, unzählige Postillen, die da eigentlich erschienen.
Es war die Zeit, als sich linke Gruppierungen auch in Bern mit Inbrunst um die richtige Weltdeutung stritten. Die leninistische Poch gegen die Trotzkisten der revolutionären marxistischen Liga, die sozialdemokratische Hochschulgruppe an der Universität wetteiferte mit der sozialliberalen Konkurrenz und außerhalb des akademischen Kreises kämpfte der Shinagu um die Gunst der Lehrlinge. Für sie alle war Ricklins Buchhandlung nicht nur die Quelle von Lektüre, sondern auch ein Treffpunkt.
Da gab es Samstage, da war der Laden voll, da wurde auch diskutiert. Gefragt waren dann auch die Flugblätter, die aufgelegt wurden. Es gab die Medien in diesem Sinn noch nicht. Also man war auf direkteren Kontakt angewiesen.
Dabei legte der Buchhändler Wert darauf, sich aus ideologischen Konflikten herauszuhalten.
Wir waren nicht die Anarchisten, wir waren nicht die Trotzkisten, wir waren nicht Stalinisten. Entscheidend war, nicht einer gewissen Partei anzugehören oder den Stempel von einer bestimmten Denkrichtung zu bekommen.
Ansonsten wäre Ulrich Ricklins Kundenkreis wohl rasch geschrumpft und Großkunden wie Bibliotheken und Hochschulinstitute, die bis heute viel Umsatz garantieren, wären kaum zu halten gewesen. In den 80er Jahren verlor dann die Soziologie ihre Bedeutung als Inbegriff der Gesellschaftskritik. Ricklin nannte sein Lokal fortan Münstergass-Buchhandlung. Seine Frau betrieb im gleichen Haus den Berner Frauenbuchladen und neben dem Feminismus eroberten weitere neue Themen die Ladenregale. Bücher über Zukunftsforschung waren gefragt und später die Literatur zu Umweltschutz und Ökologie. Marx und Engels haben längst Platz gemacht für die Globalisierungskritiker der Gegenwart. Und gewandelt hat sich auch die Funktion der Bücher.
Die Zeiten in den 70er, 80er Jahren waren eigentlich so, dass man auch mit einem Buchkauf zeigen wollte, das bin ich, der das liest. Also es war ein gewisser Bluff und es war nicht kontrollierbar, ob der gute Kunde dann das einmal liest oder nicht. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gelegt, also das ist kein Thema mehr.
Der Treffpunkt der Berner Revolutionäre hat sich gewandelt zu einer normalen Buchhandlung. Heute darf der Kunde hier gesellschaftskritische Bücher kaufen, aber auch den neuesten Krimi-Bestseller einpacken, ohne rot zu werden.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.